Hallo Daniel.
Hallo Thomas, was trinkst du heute?
Ein Swedish Mule.
Oh, ich habe, wie man an der leicht salpetrigen Farbe erkennen kann, einen Beelzebub.
Ja,
Da
was
sind
zur Hölle?
nur gute Sachen sind da drin: Bourbon, Mezcal, ein bisschen Mandelsirup, ein bisschen Averna.
Ja, bei mir ist eigentlich alles drin, was in einem Moskau Mule drin ist, nur halt schwedischer Wodka. So.
Enough.
Ich werde heute jammern und klagen.
Ach, wieso? Was ist los?
Tja, also, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Es gibt verschiedene Trends in der Philosophie und den einen Trend, den will ich heute mal mit dir besprechen, und
Ja.
zwar den Trend der Metaphilosophie.
Oh, okay.
Ich hatte gerade das Vergnügen, eine lange Sammelrezension schreiben zu dürfen. Das war wirklich ein Vergnügen, weil ich für die Philosophische Rundschau gerne schreibe. Das wird auch bald rauskommen, stückweise. Aber da konnte ich mir einen Überblick über die Debatte verschaffen, die es gerade gibt, weil das ist ja mal wichtig, die aktuellen Debatten zu kennen. Und da waren einige Sachen dabei, die sehr interessant waren. Einige waren nicht mal interessant und unter denen, die interessant waren, waren auch nicht alle gut. Warum? Was stört mich eigentlich daran? Worüber will ich genau klagen und jammern?
Ja, genau. Sag mal genau, was du meinst, wenn du sagst Metaphilosophie. Ich kann mir
Damit
das.
fangen wir doch mal an, ja. Metaphilosophie ist ein Titel für das Philosophieren über Philosophie. Also eine philosophische Untersuchung der Philosophie selbst. Man kann auch sagen,
Aber
eine.
es geht nicht um Philosophiegeschichte, weil das ist ja auch eine Philosophie.
Das stimmt. Interessanterweise geht es auch nicht um Philosophie, Soziologie. Das wäre auch ja eine Thematisierung der Philosophie von einer anderen Perspektive aus oder eine Psychologie der Philosophie, wobei der Mensch, der den Ausdruck Metaphilosophie, nämlich Lazarowitz, der den groß gemacht hat in den 60ern, in 1964 ist ein erstes Buch erschienen, Metaphilosophy, Studies in Metaphilosophy, der räumt zum Beispiel der Psychoanalyse noch einen relativ großen Platz ein, weil er sagt, da geht es um untergründige Bedeutungen, auch der Philosophie selbst. Insofern ist also selbst die philosophische Metaphilosophie ihrem Erbe nach nicht nur philosophisch, interessanterweise. Aber was man heute darunter versteht, ist also ein philosophischer Zugriff auf Philosophie. Da fängt es schon an, denn
Lass mich raten. Dein erster Gedanke dazu war, ist das nicht schon immer so?
mein erster Gedanke war, was genau meinen Sie denn mit Philosophie?
Wenn
Der
Sie sagen,
zweite.
es gibt noch eine Metaphilosophie.
Ja, es gibt auch eine, es gibt, und das machen wir jetzt gerade, eine Meta-Meta-Philosophie.
Ja, oder vielleicht auch eine Meta-Meta-Meta-Philosophie.
Unbedingt. Man kann das unendlich steigern und für alles kann man Anträge schreiben und vielleicht versuchen, Mittel zu bekommen. Aber jetzt Spaß beiseite. Und tatsächlich die zwei Fragen, die mir relevant erscheinen in dem Zusammenhang und die auch gewissen Anlass zur Klage geben. Nämlich erstens, war das nicht schon immer so? Also woher kommt der Hype gerade? Denn es ist eben ein Trend, der gerade einsetzt. Der Ausdruck wird immer mehr benutzt. Es gibt Konferenzen dazu. Es ist einfach Thema, schon seit einigen Jahren, aber zunehmend mehr. Das können wir mal feststellen. Warum ist das so? Ist die eine Frage, die wir uns stellen können. Und die zweite Frage, die du gestellt hast, war das nicht immer schon so? Scheint mir eine extrem wichtige zu sein, die mit der ersten zusammenhängt. Denn wenn das immer schon so war, dass Philosophie irgendwas mit Philosophie selber zu tun hat, wie kann es sein, dass es jetzt auf einmal zum Trend wird? Das ist also ein Komplex. Der andere Komplex, der mir wichtig zu sein scheint, ist wirklich der, ja, was wird denn da unter Philosophie verstanden? Denn da ergibt sich eine Art, naja, Objektwahlproblem. Denn wenn ich mir was raussuche, was ich als Philosophie beschreiben will, und daraus dann allgemeine Bestimmungen von Philosophie gewinne, habe ich natürlich ein riesiges methodisches Problem, weil ich einfach gesagt habe, das ist Philosophie, also schon alles vorausgesetzt habe im Grunde, was ich eigentlich rausfinden will.
Also
Und dann sozusagen.
Metaphilosoph überhaupt diskutieren möchte. Ne? Ich möchte ja
Genau.
diskutieren, was Philosophie ist, aber um sagen zu können, was Metaphilosophie ist, muss ich vorausgesetzt haben, was Philosophie ist.
Genau, also ich muss mir, wie bei jedem anderen Untersuchungsgegenstand, erstmal klar werden, was ich warum in welcher Hinsicht eigentlich untersuche. Das bedeutet aber auch schon darüber nachzudenken, welche Kriterien ich eigentlich ansetze. Denn wenn ich zum Beispiel nur die analytische Philosophie der letzten 20 Jahre überhaupt als Philosophie wahrnehme, dann wird meine metaphilosophische Untersuchung natürlich andere Ergebnisse zeitigen, als wenn ich sage, ich gucke mir den gesamten Platonismus von Platon bis Husserl an. Das wird ein ganz anderes Ergebnis zeitigen. Aber da muss ich mir eben Gedanken darüber machen, denn sonst endet es damit, dass ich im Grunde nur expliziere, was ich halt gerade zufällig interessant finde,
Oder,
was kein
ja.
Problem ist, sofern ich es auch so darstelle. Das,
Oder
ja.
ich muss, um zu erklären, was Metaphilosophie ist, Metaphilosophie schon vollziehen, weil das das, was du beschrieben hast. Ich muss darüber nachdenken, was Philosophie ist, wie sich Metaphilosophie davon unterscheidet. Und dann könnte ich ja einfach nur beschreiben, was ich da tue. Das wäre ja eine Idee. Also, warum ich auf die Frage komme, sind so zwei Sachen. Die erste Sache hat mit dem Präfix Meta zu tun. Vielleicht können wir das mal kurz klären. Die Zuschauer, die schon ein bisschen länger dabei sind, die waren ja, glaube ich, mal dabei, als wir mal über Metaphysik gesprochen haben. Und das ist ja eigentlich ein bibliografischer Begriff oder ein Begriff des Herausgebers, der gesagt hat, die Sachen, die neben oder nach der Physik kommen, die heißen halt Metaphysik. Ja? Also neben, nach. Man könnte Meta auch über. So wird es meistens verwendet. Neben, nach, über, das sind so die häufigsten Bedeutungsformen von dem Präfix Meta. Und wenn wir jetzt also Meta mal mit über übersetzen, darum geht es ja, Philosophie über Philosophie, also es ist eine Überphilosophie, dann können wir uns ja mal die Frage stellen, ob es so sinnvoll ist, diese Ebenen so zu trennen. Denn Metaebenen bedeutet, es gibt eine Ebene, das ist das, was du als Objektwahlproblem angesprochen hast. Und dann gibt es eine Ebene darüber, das ist die Metaebene. Und dann gibt es über der Metaebene eine Meta-Meta-Ebene. Und dann gibt es eine Meta-Meta-Meta-Ebene und so weiter und so fort. Diese Metastufung hat das Problem, dass sie diese Ebene nie miteinander verbindet. Und deswegen kann sie ad infinitum fortgeführt werden. Es gibt also unendlich viele Metastufungen. Was für das Problem spricht, dass vielleicht die Wahl des Präfixes nicht so ideal ist. Aber es gibt ein meines Erachtens neben dem rein begrifflichen Problem noch viel systematischeres Problem. Denn Philosophie ist im Wesentlichen ja immer, egal in welcher Form sie erscheint, das ist jetzt keine Definition von mir, erstmal nur eine Beschreibung, eine Frage nach den höchsten Prinzipien. Also dem, was alle annehmen müssen. Sonst wäre sie Wissenschaft, ja, oder wäre sie irgendwas anderes. Aber als Philosophie fragt sie nach dem, was musst du annehmen, Thomas? Was musst du voraussetzen? Ich genauso. Was ist notwendig? Was sind die letzten Prinzipien, Ursachen, Ursprünge, etc., etc., etc.? Das ist die Grundfrage aller Philosophie bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, bis weit auch übrigens in die analytische Philosophie hinein. Also wenn Saul A. Kripke die Frage nach einer Ontologie stellt, dann hat er implizit einen Grundlegungsanspruch, der genau diese prinzipielle Explikation fordert. Also, wenn Philosophie Prinzipien formulieren muss oder wenn sie darin besteht, nach Prinzipien zu fragen, haben wir ja schon mal in verschiedenen anderen Versionen der Happy Hour gesagt, kann sie nicht einfach voraussetzen, was sie denn dann da findet, weil sonst würde sie sich im Kreis drehen. Ne? Ich verstecke was hinterm Baum, dann laufe ich vor dem Baum, sage, was ist hinter dem Baum, laufe ich wieder hinter dem Baum, nehme das, was ich versteckt und sage, aha. Also muss sie versuchen, ihre Geltungsvoraussetzungen radikal einzuklammern. Das bedeutet aber auch, wenn sie nach ihrem Gegenstand fragt und danach fragt, was ist das Prinzip, dann muss dieses Prinzip notwendigerweise auch noch für die Frage nach dem Prinzip selbst gelten. Sonst ist die Position der Philosophie immer ausgenommen vom Prinzip. Sie wäre von nirgendwoher formuliert oder von einer Metaebene. Und dann wäre das Prinzip aber gar kein Prinzip. Das hätte ja eine Ausnahme. Ein Prinzip ist das, was für alles gilt und das alles schließt die Frage nach dem Prinzip mit ein. Das bedeutet aber Folgendes. Und das wird problematisch für den Anspruch einer Metaphilosophie. Philosophie ist immer Philosophie der Philosophie. Sie kann gar nicht anders, denn sie muss neben dem Gegenstand Erkenntnis oder das Gute oder was, wonach auch immer sie fragt, prinzipiell, immer auch eine methodologische Rechtfertigung liefern für ihre eigene Herangehensweise. Sie muss reflektieren, was sie tut, wenn sie nach dem Prinzip fragt. Und wenn sie die Antwort gibt, dann muss dieses Prinzip auch noch das Fragen können nach dem Prinzip betreffen. Das heißt, Philosophie, egal in welcher Form, muss nach sich selbst fragen, wenn sie nach ihrem Gegenstand, welcher auch immer das ist, fragt und den prinzipiell behandeln will. Das kann man auch empirisch gut nachvollziehen, wenn man sich mal anschaut, welche Philosophiebegriffe es in der Tradition gibt. Dann gibt es sehr viele Philosophiebegriffe, aber die sind nicht so divergent, wie das der populäre Alltagsverstand gerne hätte. Also alle Philosophen sind sich uneinig darüber, was Philosophie ist. Das sind sie weniger deswegen, weil ihre Explikationen alle nicht zusammenpassen. Das sind sie eher deswegen, weil die meisten darauf bestehen, dass ihre Explikation einzig wahre ist. Ja? Wenn man die sich mal nebeneinander anschaut, und das kann man ganz gut im Historischen Wörterbuch der Philosophie mal machen, unter dem Artikel Philosophie, dann schreibt man mal alles auf, was seit der Antike bis in die moderne Philosophie genannt wird und vergleicht es miteinander und stellt fest, diese Begriffe sind mehr oder weniger durchaus miteinander kompatibel, Explikationen voneinander, sie beschreiben ähnliche Zusammenhänge und man kann sie gewissermaßen als Familienähnlichkeiten der Explikation durchaus beschreiben.
Und es geht ja auch schon früh los. Also man
Ja,
kann
das
in
beginnt schon
der
bei Heraklit, ja.
Genau. Den hätte
So,
ich jetzt auch genannt.
genau.
Das hat
Heraklit, Platon, Aristoteles und so weiter.
Klaus Held ja auch rausgearbeitet. Heraklit und Parmenides, also die ganz frühen, setzen sich ja auch schon die ganze Zeit ab gegen Nichtdenken. Der Ausdruck Philosophie ist da noch nicht so prominent, aber das ist das, was es dann später wird oder was Platon später so nennt. Es findet immer schon eine Selbstabsetzung statt von Nicht-Philosophie und auch
Das
von.
bedeutet eine Selbstthematisierung, ne?
Genau. Und eine auch sogar Auseinandersetzung und Absetzung von anderen, die sowas Ähnliches machen. Also Heraklit und Parmenides sind ja auch aufeinander bezogen, nicht nur auf was dann oft als die Masse oder die vielen oder die Meinung oder so behandelt wird, ist ja einfach nur der Kontrastpol zum Philosophieren. Das heißt, es geht ganz früh los und auch in sehr unterschiedlichen Formen. Und da scheint mir schon ein Problem zu liegen bei der Rezeption und beim Umgang mit der metaphilosophischen Historie, dass Metaphilosophie nicht nur in der Form auftauchen muss, dass Leute sagen, ich glaube übrigens, Philosophie ist das und das. Das kommt auch oft genug vor. Also wir haben in den platonischen Dialogen immer wieder explizite Thematisierung von Philosophie. Haben wir später auch. Nicht alle Autoren machen das gleichermaßen. Nehmen wir mal jemanden so wie Plotin, den ich gerade in der Mangel habe. Der spricht gar nicht so oft explizit über Philosophie. Tut er schon und sagt er auch, was das bringen soll. Es hat bestimmte Effekte und sagt auch ein bisschen, wie man das macht. Also es gibt schon eine explizite Auseinandersetzung. Das ist aber nicht die einzige Form. Es gibt auch sowas wie implizite Metaphilosophie, die gerade bei Leuten, die keine Traktate schreiben, sondern zum Beispiel Dialoge oder Gedichte oder andere Formen benutzen, noch viel stärker ist. Also jemand wie Platon ist metaphilosophisch schwer einzuholen, weil er eben nicht nur Leute sagen lässt, was sie für Philosophie halten, sondern zeigt, wie Philosophie funktioniert und auch nicht Philosophie funktioniert, beziehungsweise Philosophie scheitert. Das
Ja, man
heißt,
muss dann bei Platon zum Beispiel in einem Dialog gibt es eine Explikation, Philosophie im Unterschied zur Sophistik. Das ist zum Beispiel das, was im Sophistes passiert. Da ist das explizit, diese Differenz. Jetzt haben wir auf der Suche nach dem Sophisten, hurra, vielleicht sogar den Philosophen gefunden. Das ist so
genau.
ein ganz typischer Satz. Das ist natürlich eine ironische Inszenierung, denn Platon geht es natürlich um die Differenzierung von Sophistik und Philosophie, ununterbrochen in fast allen Dialogen. Aber dort allein wird sie thematisch. Von diesem Dialog, wenn ich ihn kenne, kann ich jetzt alle anderen Dialoge, in denen Platon, Sokrates oder andere Lehrerfiguren diese Differenz problematisieren lässt, her verstehen. Das heißt, ich muss die Dialoge als Netzwerk, als intertextuelles Netzwerk lesen, um sie aufeinander zu beziehen. Ich kann sie nicht einfach definitorisch lesen und sagen, na, diese eine Figur, die ist jetzt in Wirklichkeit Platon, oder es ist völlig egal, was diese Figuren sagen, es ist alles Platon. Das ist eine dumme Lektüre, die mit dieser Dialogform nicht umgehen kann, sondern ich muss mich dann eben damit auseinandersetzen. Es gibt noch eine andere Problematik, wo man eben erkennen kann, Philosophie im Vollzug. Also wenn jemand zum Beispiel sehr selbstverständlich bestimmte philosophische Formen verwendet, die zum Beispiel in der Schulphilosophie üblich sind. Ein Beispiel ist Cusanus. Aber in bestimmten Punkten über diese Schulphilosophie hinausgeht und diese Rechtfertigung dann auch leistet, findet man das nicht unbedingt immer in den traktatähnlichen Texten oder Dialogen, sondern man findet es zum Beispiel in der Korrespondenz, wo er darüber reflektiert. Viele dieser Klärungen findet man in Anmerkungen, in Vorworten, in Paratexten. Man muss manchmal ein bisschen genauer hinschauen. Man kann nicht einfach nur das Hauptwerk von Kapitel 1 bis 10 lesen, sondern man muss sich auch anschauen, wo diese Philosophen ihre Adressaten adressieren und sagen, pass auf, wir können uns doch darauf einigen, Philosophie ist. Ja? Deswegen gehört das sehr genaue Lesen mit dazu. Und wenn man das weglässt, dann kommt man zu so einer Positionsauffassung von Philosophie, die du, glaube ich, auch gerade schon als Problem genannt hast, nämlich, dass Philosophen einfach quasi, das haben wir ja schon mal besprochen, was Philosophie sicherlich nicht ist, irgendwie so eine positionsphilosophische Weltanschauungslehre. Aber muss man die nicht eigentlich genau voraussetzen, um zu behaupten, Metaphilosophie sei eine sinnvolle eigene Disziplin?
Ja, und dabei passieren noch zwei Dinge. Also das ist eine Voraussetzung, die man machen muss, ein quasi doxographisches Verständnis, also dass man das so raussammeln kann und dann ist der Vergleich von so unterschiedlichen Positionen, ist dann halt der Job dieser Subdisziplin. Das ist das Bild. Es passieren noch zwei Sachen. Die eine sieht man wieder im Rückgang zu Platon, denn im Euthydemos, in dem auch ein Sophistengespräch berichtet wird, also Sokrates erzählt Kriton, dass er gesprochen hat mit. Am Ende dieses Dialogs berichtet Sokrates noch, dass ein Dritter, ein Anonymous, auftaucht und sagt: Ja, die Sophisten sind doof, aber die Philosophen sind auch doof. Na, alle doof. Alle, die sich irgendwie mit diesem Kram auseinandersetzen, seien und nichts und so ist alles blöd. Dieser Anonymous nimmt nur ernst, was irgendwie lebenspraktisch relevant ist. Und dann sagt Sokrates, das ist Isokrates, ganz offensichtlich. Und Sokrates sagt dann, zu seinem Gesprächspartner: Pass auf, hör weder auf die einen noch auf die anderen, sondern guck dir die Sache selbst an, nämlich die Philosophie, und entscheide und urteile selbst, ob das was ist, was für dein Leben wichtig ist. Und wenn ja, betreibe es und zusammen mit allen deinen Nachkommen. Und wenn nein, dann schütze alle davor. Und da wird Also das ist erstens eine Aufforderung zur Metaphilosophie avant la lettre, aber es ist auch klar, dass es eine existenzielle Angelegenheit ist. Also es geht nicht darum, Positionen zu vergleichen, sondern es geht darum, sich eigentlich zu fragen, wie soll ich leben? Und eine Option ist philosophisch. Was bedeutet, die Metaphilosophie ist keine abstrakte Disziplin bei Platon und durch die Geschichte hinweg auch nicht, sondern wird in Verbindung gesetzt zu einer bestimmten Lebensform, zu einer Verhaltensform, zu einem Habitus, auch zum Glauben dann natürlich. Und die Philosophie, die eine Disziplin wird, haben wir auch schon mal immer wieder drüber gesprochen, verliert ganz viel von sich. Und eine Metaphilosophie, die Disziplin wird, hat nicht nur problematische Voraussetzungen, sondern macht im Grunde auch diesen existenziellen Anspruch oder existenziellen Anspruch kaputt und wird eben zu so einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit. Das ist das erste Problem, das ich damit habe. Und das zweite Problem, oder das man damit haben kann, das zweite Problem ist, wenn, wie wir gesagt haben, Philosophie immer auch Selbstauseinandersetzung ist, wie soll man das dann in eine Subdisziplin verfrachten, ohne dass dem Rest was fehlt?
Ja, und damit verknüpft es ein drittes Problem, nämlich wenn dieser Trend zur Metaphilosophie basierend auf schlechter Lektüre, auf doxographischen Einordnungen, basierend auf positionsphilosophischen Missverstehen philosophischer Texte, wenn dieser Trend tatsächlich eine eigene Disziplin wird, wird sie eine normative Disziplin. Das heißt, wir haben dann den Fall, dass die einzige freie Disziplin des Denkens, das freie Denken, das nur am Argument hängt, das nichts damit zu tun hat, dass irgendjemand irgendwas vorgibt. Schulphilosophie ist eine dekadente Form der Philosophie. Es ist nicht die Normalform der Philosophie. Es hat was mit Universität zu tun, mit Fürsten. Es hat was mit der Durchsetzung von Bildung, von Fachkräfteausbildung zu tun, wie man auch schon bei Friedrich dem Großen gut nachvollziehen kann. Und seinen Kommentaren zur hallensischen Philosophie und so weiter. Also kurzum, wenn wir die Metaphilosophie als Disziplin etablieren, dann muss ich mir von schlecht ausgebildeten, wenig belesenen, aber sehr, sehr sendungsbewussten Leuten sagen lassen, was Philosophie ist und was nicht. Und genau an dieser Stelle haben wir ein echtes Autoritätsproblem. Man könnte sagen, es ist ein Putschversuch. Metaphilosophie ist ein philosophischer oder ein pseudophilosophischer Putschversuch, indem man eine Disziplin kreiert, die angeblich festlegt, welche Kriterien welche Philosophie bestimmen, anderen vorzuschreiben, was Philosophie ist. So klar und so deutlich und so hart muss man das sagen. So einen Putschversuch hat keine philosophische Disziplin jemals versucht. Nicht mal die von mir oft kritisierte analytische Philosophie, die sich zumindest nach außen hin immer noch so präsentiert, dass sie sagt, wir lassen andere Paradigmen gelten, wir sind eines unter vielen. Die versucht das über die strukturelle Ebene, also über Stellenbesetzung, über Journalveröffentlichungen und so weiter durchzusetzen. Aber zumindest im philosophischen Anspruch bleiben sie philosophisch. Und auch keine Schulphilosophie übrigens, denn die Schulphilosophien haben immer noch untereinander philosophisch gestritten. Sie haben natürlich gesagt, das ist ein Sophist und das ist ein Eristiker und so weiter und so fort. Das kann man nicht vermeiden. Aber sie haben trotzdem nie behauptet, sie selbst seien im Besitz der einzigen Disziplin, die festzulegen hat, was Philosophie ist. Das heißt, wir haben im 21. Jahrhundert aus Gründen der fehlenden Bildung und aus Gründen des zu hohen und ambitionierten Anspruchs bei fehlender Kompetenz den ersten Fall in der gesamten Geschichte der Philosophie, dass sich jemand anmaßt, über die Disziplin Metaphilosophie bestimmen zu können, welche Philosophien es gibt, was Philosophie ausmacht und wie Philosophie einzuordnen ist. Und das halte ich für einen massiven Versuch, der eigentlich den größtmöglichen Widerstand philosophischer Argumentation verdient hat.
Das mag paradox erscheinen, dass das von dir kommt, weil du ja Komparatistik betreibst, du beschäftigst dich mit Reflexivität.
Genau.
Da müsste doch Metaphilosophie genau deins sein.
Allerdings, und das ist ja auch das Seltsame, aber wie Platon schon im Sophistes sehr schön formulieren lässt, seine Lehrerfigur, der Wolf ist dem Hund am ähnlichsten. Und als Komparatist bin ich mir gerade dessen bewusst, dass wenn ich Metaphilosophie machen würde, dann hätte ich mir irgendeinen Philosophen ausgesucht oder vielleicht auch meine eigene Privatphilosophie, hätte die vorausgesetzt und hätte gesagt, jetzt vergleiche ich alle anderen Philosophen dahingehend, ob sie meinen Kriterien, die ich anlege oder die Hegel anlegt oder die Heidegger anlegt oder Kant anlegt, genügen. Damit hätte ich nur eine Schwundform von Philosophiegeschichte und übrigens auch eine Schwundform von Geschichtsphilosophie erschaffen, in der ich meine, mein Dogma sei sozusagen maßgeblich. Das ist der Grund, warum meine Komparatistik eine textimmanente ist. Das heißt, eben gerade keine doktrinäre äußere Perspektive aufnimmt, sondern davon ausgeht, was kann ich textimmanent an diesen Texten vergleichen, ohne eine Metaperspektive vorauszusetzen, beziehungsweise wie kann ich mich in diesen Texten bewegen, mit welcher möglichst minimal formulierten Explikation kann ich mich in ihnen bewegen, dass die Texte nicht verfälscht werden, dass die Texte nicht einem Kriterium unterworfen werden, das ihnen textäußerlich ist und dass die Texte möglichst viel ihrer eigenen Argumentation beibehalten und reflexive Strukturierungen lassen sich schlicht und ergreifend beschreiben. Die muss ich nicht voraussetzen, die muss ich nicht doktrinär als einziges Prinzip setzen, schon gar nicht muss ich sagen, das ist eine Metaphilosophie. Also ja, das ist meinem Projekt durchaus verwandt, dahingehend, dass ich Philosophien miteinander vergleiche. Aber ich würde jederzeit den Titel Metaphilosophie ablehnen, aus dem Grund, dass ich sage, ich habe keine Metaperspektive. Ich kann gar keine Metaperspektive einnehmen, denn in dem Moment, wo ich philosophisch über Philosophien spreche, bin ich einer unter ihnen. Ich bin nicht einer über ihnen. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel in meiner Doktorarbeit, wo ich ja diese Komparatistik entwickle, ich am Schluss mich einreihe und sage, das ist jetzt halt auch nur eine Verwirklichung von Philosophien unter sehr vielen anderen, die nicht primus inter pares, nicht meta, nicht darüber stehend, nicht autoritär ist, sondern die halt einfach nur Philosophie noch einmal so verwirklicht. Und ich lege meinem Leser jederzeit die Kriterien dar, nach denen er beurteilen kann, ob das auch wirklich so ist. Die Metaphilosophie tut genau das Gegenteil. Sie sagt, ich stehe auf einer Perspektive darüber, ich verfälsche die Texte, damit ich das kann, und ich habe ein Verständnis von Philosophie, jetzt eben schon reduktionistisch, was den Inhalt angeht, das mich dazu ermächtigt, Kriterien festzulegen, was ist wann philosophisch, wie entwickelt sich was philosophisch, die sehr schnell sehr normativ werden kann und können. Und wir haben ja schon mal angesprochen, es gibt eine Tendenz der, ja, wie soll man sagen, der Begriffsfindung, die auch analytische Philosophie stärker vertritt als nicht-analytische Philosophie, ja, die also was mit Begriffserschaffung zu tun hat, die Begriffe nicht mehr deskriptiv verwendet, sondern normativ. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, in 15, 20 Jahren haben wir Lehrstühle für Metaphilosophie, da können dann diejenigen, die dem Paradigma nicht gehorchen, nicht mehr Philosoph sein. Und das ist eine echte Bedrohung.
Lustigerweise oder tragischerweise ist das, was du beschreibst, auch was, was unter Metaphilosophie verstanden wird. So wird es ja immer mal wieder verkauft. Also Metaphilosophie eben nicht als Philosophie von oben, sondern sozusagen Philosophie aus sich, auf sich bezogen. Also eigentlich Philosophie,
Ja.
aber eben selbstreflexive Philosophie. Also eine, die nicht von oben oder von außen guckt, sondern die sozusagen sich selbst mitdenkt. Ich denke, so wird, oder mein Eindruck der Lektüre ist, so versteht sich Metaphilosophie auch manchmal. Was daran, und das habe ich gesagt lustigerweise, was daran bemerkenswert ist, das wird nicht selten als Peinlichkeit dargestellt. Also in der eigentlich gar nicht schlechten Einführung, Introduction to Metaphilosophy von Overgaard und Gilbert und so, die ist von 2013, kleines Büchlein, gar nicht schlecht, auch phänomenologisch und analytisch und mit Rückgriff auf Sokrates und so. Also empfehlenswert, wenn man sich damit beschäftigen will, Introduction to Metaphilosophy von Overgaard und den anderen. Fängt damit an, dass sie Ryle zitieren, der sagt, es ist irgendwie doch peinlich, wenn man gefragt wird, was man denn eigentlich als Philosoph macht. Und es ist eher peinlich, dass es peinlich ist.
Ja.
Also denn das bedeutet ja, dass man sich offensichtlich nicht genug Gedanken darüber gemacht hat, über das, was man eigentlich tut. Und das ist bei einer Disziplin, die sich auf die Fahnen schreibt, reflektiert und kritisch zu sein, selbst eine eher peinliche Angelegenheit. Also wenn man es als unangenehm empfindet, gefragt zu werden, was tun wir eigentlich, dann haben wir irgendwas falsch gemacht.
Ja, beziehungsweise macht sich dann die Philosophie, und das machen eben sehr viele dieser auch eben pragmatischen Philosophen. Man muss sagen, Gilbert Ryle, ich glaube, es ist Oxford oder Cambridge. Cambridge? Oxford, ich weiß es nicht. Eine dieser beiden. Das ist natürlich auch in einer Zeit, oder der wird in einer Zeit zum Philosophen von den 1930ern bis 1950ern, als Philosophie ja eher so als sekundäres Fach, als nachträgliche Reflexion und so weiter verstanden wird. Und ich glaube, das kokettiert natürlich einfach mit diesem Verständnis. Naja, wir Philosophen, wir werden halt nicht ganz ernst genommen, und da müssen wir dann erstmal nachdenken und so. Das verstehe ich im Zeitkontext schon. Das Problem ist, wenn man das dann ahistorisiert und so tut, als sei das sozusagen 2013 eine sinnvolle Formulierung von Philosophie, oder man könne das jetzt einfach so formulieren. Jemand, der Philosophie macht, der philosophieren gelernt hat, im Sinne von studiert hat, in Auseinandersetzung mit Philosophie sich philosophisch gebildet hat, der weiß ganz genau, was Philosophie ist, nicht in einer Definition. Wir haben ja schon mal gesagt, Begriffe haben keine Finis, haben keine Grenze, stehen nicht im Garten, sondern im Sinne einer Praxisanweisung. Was tun denn diese Philosophen? Alle, die wir gelesen haben, alle von den ersten vorsokratischen, frühgriechischen Philosophen bis zu den Analytikern, die in Journals veröffentlichen. Was machen die alle? Sie haben ein Problem. Erstens, sie erklären dieses Problem. Zweitens, sie gehen dieses Problem an. Drittens, und sie schlagen manchmal nicht immer eine Lösung für dieses Problem vor. So, und wenn wir das haben, dann können wir doch ein Tertium bilden, das einfach aus der Beschreibung entsteht, und das ist auch falsifizierbar, denn du kannst jetzt jederzeit sagen, hier, ich habe einen Text gefunden, der hat gar kein Problem. Ist aber ein philosophischer Text. Da musst du natürlich begründen, warum es ein philosophischer Text ist, im Sinne von, der macht aber trotzdem andere Dinge, da müssen wir drüber reden. Das ist also ein deskriptiver Begriff von Philosophie, den wir anhand der Tradition beschreiben können. Und natürlich gibt es Schwundformen, es gibt Dekadenzformen, die von bereits Gegebenem ausgehen. Ne? Es gibt auch so Pseudophilosophen. Ich habe letztens einen Vortrag gesehen, da wird von Sein und Sollen ausgegangen als eine Art Grunddifferenz. Die wird dann normative Grunddifferenz genannt, was ich sehr lustig fand, dass also die Differenz von Sein und Sollen normativ ist. Also es ergibt keinen Sinn. Also, aber das ist dann genau das, wo man eben sagt, naja, da hat man halt nicht wirklich viel drüber nachgedacht oder man gibt sich einen philosophischen Anstrich. Aber wenn man Aristoteles gelesen hat, Platon gelesen hat, Heraklit, Parmenides gelesen hat, wenn man Plotin gelesen hat, wenn man die Mittelplatoniker gelesen hat, wenn man Augustinus gelesen hat, wenn man Boethius gelesen hat, und so weiter, also könnte ich jetzt alle aufzählen und alle, die ich gelesen habe, weil ich ja Komparatist bin, dann merkt man, dass in dieser Beschreibung von 40, 50, 60 plus PhilosophInnen, und es sind auch immer die Philosophinnen, die dazugehören, das möchte ich immer noch mal betonen, alle dasselbe tun. Sie streiten um das Prinzip, sie haben ein Problem, sie stellen dazu Thesen auf, sie argumentieren. Punkt. Das ist das, was man feststellen kann. Und ausgehend davon kann man eine Komparatistik betreiben, das ist meine Position.
Tja.
Aber es ging jetzt auch gar nicht darum, mich jetzt da so sehr zu exponieren. Ich wollte auf dieses Unbehagen eingehen, was bei dir in der Metaphilosophie oder in der Auseinandersetzung mit Metaphilosophie
Meta-Meta-Philosophie.
Meta-Meta-Philosophie sozusagen, die wir jetzt gemacht haben, und möchte vorschlagen, dass wir statt Metaphilosophie und akademischer Philosophie und Populärphilosophie, vielleicht muss ich noch mal ein Buch schreiben, so wie Shooting Stars, da geht es ja um akademische Philosophie oder Populärphilosophie, wo ich dann sage, die Alternative ist Philosophie. Einfach nur Philosophie machen und diese Schwundformen einfach ignorieren und uns mit philosophischen Texten auseinandersetzen.
Darauf hebe ich noch einen.
Cheers. Beelzebub hat gesprochen.
Gut, bis zum nächsten Mal.
Oh.